Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Willkommen, guten Morgen zusammen. Wir waren selber gespannt wie nur was und wie jedes Jahr, wer es auf die Longlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises geschafft hat. Seit einigen Minuten erst ist sie veröffentlicht und wir schauen sie uns an, ganz, ganz frisch. Und jetzt ist Wiebke Porobka aus unserer Lesart-Redaktion ins Studio geprescht förmlich in die Hand, die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2025. Hallo Wiebke.
Hallo Joachim, guten Morgen.
124 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben 200 Romane insgesamt für dieses Jahr eingereicht, für diesen ja mittlerweile wohl populärsten, weil auch verkaufsmächtigsten Literaturpreis. 20 Titel stehen auf dieser Vorwahlliste. Wiebke, das ist immer sportlich, weil die Liste wird wirklich erst Punkt 10 veröffentlicht. Konntest du überhaupt schon alle überschauen?
Ich habe mir alle Titel einmal angeschaut. Ich habe aber, wenn du das auch wissen willst, nicht alle 20 gelesen. Das sind ja zum Teil auch Romane, die erst in den kommenden Wochen erscheinen. Und da hat die Jury immer einen kleinen Vorsprung natürlich auch, obwohl wir natürlich hier in der Redaktion auch viele Titel immer so ein bisschen vorab kriegen als PDF. Mhm. Ich habe mir aber schon einen Eindruck von der Liste verschafft. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Ich bin ganz positiv überrascht in diesem Jahr.
Das ist eigentlich beim Deutschen Buchpreis immer so, dass es eine Mischung von prominenten, schon bekannten Autoren und Autorinnen ist und dann aber auch Newcomern, Überraschungen. Wer steht dann so alles drauf? Vielleicht mal ein paar Titel.
Mhm. Annette Gröschner ist nominiert mit Schwebende Lasten. Das ist eine Autorin, Annette Gröschner, die seit Jahren so an einer Archäologie Ostdeutschland, ostdeutschen Alltags arbeitet und die hat jetzt mit Schwebende Lasten einen Magdeburg-Roman geschrieben. Dann gibt es so ein paar, ja, ich sag mal, alte Hasen. Michael Köhlmeier ist nominiert mit Die Verdorbenen oder Feridun Saimoglu, Sohn ohne Vater, heißt sein Roman. Und dann gibt es ja auch jüngere Autoren, zum Beispiel Dimitri Kapitelmann, Russische Spezialitäten. Das ist ein ganz interessanter Titel aus dem Frühjahr, nämlich ein sehr humoristisches Buch, was aber über die Krise unserer Gegenwart schreibt, nämlich über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und Kapitelmann, der selbst aus einer jüdisch-ukrainischen Familie stammt, aber in Leipzig aufgewachsen ist, schreibt darüber, wie das eben in seine Familie eindringt und die Familie spaltet, weil die Mutter eben sehr russlandkonform ist. Und dann gibt es auch ein paar jüngere Autorinnen und Autoren, zum Beispiel Lina Schwenk mit Blinde Geister. Das ist sogar ein Debüt. Oder es gibt einen Roman, der auch sehr interessant ist. Caleb Erdmann, Die Ausweichschule heißt der. Und da erzählt Caleb Erdmann vom Amoklauf, vielleicht erinnerst du dich, diesem fürchterlichen Amoklauf 2002 in Erfurt. Und damals war der Caleb Erdmann selbst Schüler auf diesem Gymnasium.
Unvergessen, alte Hasen, weil du gerade sagst, Peter Wawerzynek habe ich ja auf der Liste, der alte Berliner Autor, Rom sehen und nicht sterben. Aber du hast natürlich auch ein paar gelesen, Wiebke. Zum Beispiel die Dorothee Elmiger, eine sehr prominente Autorin inzwischen, der Roman Die Holländerin.
Ja, Was ist das? Ein ganz faszinierender Roman. Ich hüte mich jetzt, den Plot zusammenfassen zu wollen, weil das wirklich vor allen Dingen eine ganz faszinierende Reflexion über das Erzählen ist. Also im Grunde könnte man sagen, die Rahmenerzählung ist so ein bisschen wie Fitzgeraldo, darauf gibt es auch sehr viele Anspielungen, oder Herz der Finsternis von Joseph Conrad, eine Theatergruppe, die in den Dschungel zieht auf der Suche nach zwei Holländerinnen, zwei holländischen Touristinnen. Das ist übrigens auch ein historischer Fall, die sind da verschwunden vor ein paar Jahren. Und dann fängt aber diese Theatergruppe an, sich Geschichten zu erzählen. Und man fällt sozusagen so vom einen Erzählkosmos in den nächsten.
Ich habe noch Nawa Ebrahimi erspäht. Das war ein Roman, den wir, glaube ich, hier in der Lesart auch besprochen haben oder sogar eingeladen.
Genau, Nawa Ebrahimi, die hat ja vor 4 Jahren den Bachmann-Preis gewonnen.
Ach genau, daher kommt
deswegen,
der Name.
Hat man sie in diesem Sommer auch wieder viel vernommen hier im Radio, weil sie da nämlich die Rede zur Literatur gehalten hat. Und jetzt hat sie einen ganz interessanten Roman geschrieben, nämlich einen Roman, der im Emsland spielt, in einer kleinen Ortschaft, was ja erstmal ungewöhnlich ist, und sie erzählt nur einen Tag und den Alltag verschiedener Figuren, unter anderem einer Mutter, die alleinerziehend ist und sich Umstände halber in so einer ganz fürchterlichen Hühnerfabrik verdingen muss, wo sie immer diese Hühnerteile so abtastet, ob da noch Knochen drin sind. Also es geht auch um prekäre Arbeitsverhältnisse in diesem Roman und um eine sehr fragwürdige Nahrungsmittelindustrie.
Wir hatten, Wiebke, gestern schon eine andere Bestenliste am Wickel, und zwar die Hotlist der sogenannten unabhängigen Verlage. Diese Liste gibt es auch schon an die 20 Jahre und sie wurde als Reaktion auf den Deutschen Buchpreis entwickelt, als Gegengewicht sozusagen, weil viel zu wenig kleinere Verlage beim Deutschen Buchpreis vorkommen würden. Das war so die Motivation und die Kritik auch. Also kleinere Verlage jenseits der großen Häuser und der Konzernhäuser. Wenn man jetzt drauf schaut auf die Liste, wie sieht denn dieses Jahr aus mit den kleineren Verlagen, die ja auch ja durch die Branchenkrise schwer zu kämpfen haben?
Ja, ich sehe hier auf jeden Fall den Bärenberg Verlag. Da ist Christine Wunicke mit Wachs nominiert. Dann ist Katrin Bach mit Lebensversicherung auf der Liste für den Deutschen Buchpreis und ihr Buch ist im Verlag Woland & Quist erschienen. Aber wenn ich jetzt nochmal so schaue, ich sage jetzt nichts Falsches, der Residenzverlag ist hier noch.
Waldstein Verlag, ja. Johanna Kitschei mit E.
Also es sind nicht wahnsinnig viele Verlage, aber man muss natürlich auch sagen, es ist wichtig, dass kleine Verlage darauf aufmerksam machen, dass sie auch großartige Bücher machen, dass sie noch sehr viel prekärere Arbeitsbedingungen haben als große Verlage und dass es auf dem Markt schwieriger ist, aber der Deutsche Buchpreis ist eben keine quotierte Liste. Da geht es nicht darum, 10 Autoren mit Migrationshintergrund oder 10 kleine Verlage und 10 große Verlage. Darum kann es eigentlich nicht gehen.
Sondern es muss um die literarische Qualität
gehen. Genau. Und es ist wichtig, dass in den vergangenen Jahren, glaube ich, die Sensibilität dafür gestiegen ist, dass man auch in die Programme kleinerer Verlage schaut. Aber zugleich muss man sagen, das Prinzip des Deutschen Buchpreises ist, dass jeder Verlag, egal ob er klein ist oder groß, 2 Titel einreichen kann. Die Jury kann zwar nachnominieren, aber man könnte jetzt als Hansa Verlag auch sagen, ach, das ist aber ja eigentlich ungerecht, dass so ein kleiner Verlag, dass wir nur genauso viele Titel einreichen können wie ein kleiner Verlag. Man muss aber wiederum sagen, der Hansa Verlag, der kann sich dieses Jahr wirklich nicht beschweren, wird er auch nicht, der wird jubeln, der ist nämlich richtig, richtig oft auf dieser Liste.
Habe ich auch gesehen, hier haben Computer hier 2, 3, 4 Titel, ne? Aber du erwähnst die Jury, Wiebke. 7 Jurorinnen und Juroren haben wir da ausgewählt und die Jury wird ja jedes Jahr komplett neu besetzt. Das gehört auch so zum Prinzip des Deutschen Buchpreises. Ein wenig stolz können wir auf Lara Sielmann verweisen, unsere Kollegin aus der Lesart, Kritikerin vom Deutschlandfunk Kultur. Natürlich ist sie wie alle zu striktester Geheimhaltung verpflichtet. Sie wird uns nichts flüstern. Wer ist denn sonst im Team? Wie ist es besetzt?
Ja, ich nenne mal einfach ein paar Namen, weil es ja auch wiederum 7 sind. Ich finde vor allen Dingen wichtig, dass Laura de Weck in der Jury ist. Die ist auch die Sprecherin der Jury. Die kennt man als Moderatorin des Schweizer TV-Formats Literaturclub und vor allen Dingen auch als Jurorin des Bachmann-Preises. Und da wird ja öffentlich diskutiert und da erlebe ich sie immer als sehr offen, als sehr interessiert. Das ist, glaube ich, schon mal eine Bereicherung für eine Jury. Interessant ist dann auch, dass Jürgen Kaube Teil der Buchpreisjury ist. Jürgen Kaube ist einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Kopf des Feuilletons. Dann gibt es noch 2 Literaturwissenschaftler, einen Literaturwissenschaftler, eine Literaturwissenschaftlerin und 2 eine Kritikerin und eine Buchhändlerin.
Es ist auf jeden Fall gut verteilt zwischen jung und ein bisschen älter. Jürgen Kaube, so Grand Old Gentleman, ne? Lara Sielmann, ganz junge, frische Kraft und die anderen auch. Wie hat sie denn deiner Meinung nach entschieden? Ich meine, man stellte sich das vor, 200 Romane zu lesen und sich dann darüber, also da die Best, wirklich 20 Besten sozusagen herauszugreifen. Sind das die 20 Besten?
Ich sag ja immer wieder gern an dieser Stelle, Literatur ist Kunst und kein Pferderennen. Man kann hier nicht mit Zeitmessungen und Zielfotos argumentieren. Insofern wäre es schlichtweg jetzt unseriös, wenn ich sagen würde, das sind die 20 Besten. Aber ich glaube, es ist einfach eine überzeugende Liste, weil sie die Bandbreite der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ganz gut abarbeitet. Ich habe ja eben schon gesagt, es geht um prekäre Arbeitsverhältnisse, um alleinerziehende Mütter, Dann gibt es auch Romane, in denen es um Migrationserfahrung geht. Das Kapitelmann habe ich erwähnt, der über die Krisen der Gegenwart schreibt. Und das übrigens sehr humorvoll und eben auch stilistisch ist das ganz unterschiedlich. Annette Gröschner ist eher relativ klassisch erzählt. Und dann gibt es eben auch so ein wildes Buch wie von Dorothee Elmiger oder einen ganz, ja, wirklich hochintellektuellen und auch ästhetisch wahnsinnig interessanten Roman, den haben wir noch gar nicht erwähnt, ich habe ihn noch gar nicht erwähnt, von Jonas Lüscher, Verzauberte Vorbestimmung. Also insofern ist da, glaube ich, die, ja, die deutschsprachige Literatur ganz gut repräsentiert.
Weil du es Pferderennen nennst oder so, es werden ja auch da immer Wetten abgeschlossen, ne? Sozusagen beim Deutschen Buchpreis, wer hat die größten Chancen. Hast du eine Favoritin, einen Favorit in diesem Jahr?
Ich finde sehr, ich finde sehr schön, dass Thomas Melle auf der Liste ist mit Haus zur Sonne. Das ist ein Roman, der noch einmal die bipolare Erkrankung dieses Schriftstellers thematisiert. Das hat ja Thomas Melle schon in Die Welt im Rücken getan und ich glaube, er hatte und all diejenigen, die das Buch damals gelesen haben, hatten die Hoffnung, dass er durch Medikamentierung diese Krankheit im Zaum hat erhalten können. Und wenn man jetzt Haus zur Sonne gelesen hat, dann weiß man, dass das leider nicht der Fall ist, dass nochmal eine ganz große, ganz schwere, zerstörerische und selbstzerstörerische manische Phase gekommen ist. Und dieses Buch ist wirklich ein sehr eindrückliches literarisches Dokument.
Danke. Soweit Wiebke Pochomka über die Longlist des Deutschen Buchpreises 2025. Im September wird es dann die Shortlist mit den 6 Finalisten oder Finalistinnen geben. Am Tag vor der Buchmesse, dem 13. Oktober, wird dann der Gewinner oder die Gewinnerin gekürt. Die Liste jetzt mit den 20 Titeln finden Sie leicht im Netz auf der Seite des Deutschen Buchpreises. In der Lesart. Wo wir jetzt mal ins Kühle hüpfen, ins Wasser. Die ganz heißen Tage scheinen ja vorbei, weil immer noch ist schönstes Schwimmen, Badewetter. Und was kommt meistens neben Snacks und Getränken in die Badetasche, wenn man ins nächste Schwimmbad oder zum See trabt? Richtig, ein Buch. Und vielleicht sogar eins, das dort spielt im Schwimmbad. Denn es gibt gar nicht wenige Romane und Bücher, die dort angesiedelt sind oder mit dem Schwimmen speziell zu tun haben. Meine Kollegin Andrea Gerg, selbst begeisterte Wasserratte, hat mal welche gesammelt und beginnt mit einem super Schwimmbad-Bade-Bestseller.
Ich atme den Chlorgeruch tief ein, ziehe das Kleid über meinen Kopf, springe kopfüber ins Wasser. Tauche in den tiefen Bereich bis zum Grund, setze mich auf den Boden und schaue mir das Geschehen im Becken von unten an.
Mal aus einer anderen Perspektive aufs Leben schauen, wie Tilda, die Erzählerin aus Caroline Wahls Bestseller 22 Bahnen. Das geht im Freibad wie von selbst. Das tägliche Schwimmen ist Tildas Fluchtpunkt vor ihrer alkoholkranken Mutter und der erdrückenden Verantwortung für ihre jüngere Schwester. Zwischen Umkleidekabine und Sprungturm erstreckt sich zumindest in der Literatur ein Raum für ungeahnte Möglichkeiten.
Mein warmer Körper zuckt zusammen und ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Ivan, denke ich, als ich den großen, weißblonden Typ mit den schwarzen Badeshorts auf dem Block und sein Gesicht mit dem unverwechselbaren bösen Blick sehe und schlucke.
Auftakt für eine zarte Liebesgeschichte, die hier zwischen Schwimmbecken und Liegewiese beginnt. In Ewald Ahrens Roman Der große Sommer trifft Frieda, der die Sommerferien mit Lernen verbringen muss, seine erste Liebe auf dem Sprungturm.
Ich drehte mich um. Ich hatte sie nicht mal kommen gehört. Sie war ungefähr so alt wie ich. Flaschengrüner Badeanzug, dunkle Haare und hübsch, extrem hübsch.
In Coming-of-Age-Romanen wie Der große Sommer ist das Freibad ein beliebter Schauplatz. Sicher auch, weil jeder etwas damit verbindet, sofort diese spezielle Duftmischung aus Chlor, Pommes und Sonnenmilch in der Nase hat und sich in die eigene Jugend zurückgebeamt fühlt. Erinnerungen an verstohlene Blicke und zaghafte Bekanntschaften, die fast so viel Mut erfordern wie ein Sprung vom Zehner oder nachts über den Zaun ins Bad zu klettern, wie es die Jugendlichen in Ewald Ahrens Roman machen. Prompt werden die 4 vom Bademeister erwischt, aber der ruft überraschenderweise nicht die Polizei, sondern scheucht sie auf den Sprungturm.
Wir beugten uns beide vor, die Arme über den Kopf. Einfach auf die Zehenspitzen, dachte ich. Aber mein Körper tat es nicht. Dann sah ich, wie sich Beate hob und nach vorn kippte. Ich spannte sofort alles an und ließ mich ebenfalls nach vorne fallen.
Das Freibad verbindet, manchmal fürs ganze Leben. Gemeinschaftsgefühle entstehen hier wie von selbst, was auch daran liegen könnte, dass in Badeanzug oder Hose alle mehr oder weniger gleich sind. Sichtbare Distinktionsmerkmale bleiben in der Umkleide zurück. Wenn Siegfried Unseld neben seinem Kollegen K.D. Wolf jeden Morgen seine Bahnen im Frankfurter Freibad Hausen zog, unterschied er sich in nichts vom Hausmeister des Suhrkamp Verlags, der vielleicht ein paar Bahnen weiter in den Tag kraulte. Literatur und Schwimmen, das ist eine produktive Allianz. Da muss man gar nicht Architekt sein wie Max Frisch, der in den 1950er Jahren eines der schönsten Freibäder überhaupt entwarf. Das Zürcher Letzibad, in dem Außen und Innen miteinander korrespondieren. Ein Schwimmbad als gesellschaftliche Utopie, schwärmen Architekturkritiker. Andere Schriftsteller haben über ihre Schwimmleidenschaft geschrieben, etwa John von Düffel oder Christine Bilkau, in deren Essay Wasserzeichen es heißt:
Schwimmen, das ist die Einheit von Ort und Zeit, Körper und Gedanken.
Manche sind so gern in diesem geschmeidigen Element, dass sie allzeit dafür bereit sein wollen und sogar bei Interviews ihren Badeanzug unter dem Pullover tragen, wie die südafrikanische Schriftstellerin Deborah Levy beim Besuch im Studio.
Yes, well, you know, right now I have my swimming costume on under my jumper.
Wenn ich verreise, könnte es ja passieren, dass irgendwo ein Schwimmbad, ein Pool ist und ich das ausnutzen kann. Da möchte ich bereit sein. Ich schwimme tatsächlich, wenn es geht, täglich. Also ich finde, das ist eine so wohltuende Betätigung. Es streckt den Körper, es macht den Kopf frei. Es bedeutet auch eine Pause für den Druck des Alltags. Und manchmal löse ich alltägliche Probleme beim Schwimmen und manchmal auch Schreibprobleme. Also für mich ist das Wasser ein Ort der Heilung.
For me, water is the healing place.
Für Deborah Levy, die viele Jahre am Theater gearbeitet und zahlreiche Stücke geschrieben hat, hat ein Schwimmbad auch etwas von einer Bühne.
Es gibt einen Auftritt und einen Abtritt und man trägt Kostüme. Und auch das Verhalten der Menschen im Pool ist sehr interessant. Manche sind aggressiv, manche schwimmen zu langsam die ganze Bandbreite. Da gibt es ja auch viele Fragen beim Schreiben, die sich mit der Oberfläche und der Tiefe befassen. Und für mich sind das eigentlich alles Fragen, die mit dem Schwimmen zu tun haben.
Literarisch schwimmen gehen, auch eine schöne Möglichkeit für die Ferien.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Sabine Keube und habe zuletzt gelesen Das Lied des Propheten von Paul Lynch. Das Buch handelt von einer Familie in Irland. In Irland hat sich das politische System gewandelt hin in eine Autokratie. Der Vater Gewerkschafter verschwindet und dann erfahren wir noch von weiteren Veränderungen in der Gesellschaft, die Einfluss auf die Familie haben. Das Buch hat eine ganz besondere Sprache, die noch mehr unterstützt, mitzufühlen, was alles stattfindet. Das Buch hat mich sehr zum Nachdenken angeregt.
In Hamburg treffen diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Sabine Kolbe hat mitgemacht mit ihrem Tipp des Romans von Paul Lynch. Er hat den Booker-Preis dafür bekommen letztes Jahr für Das Lied des Propheten. Ein echt harter, aber großartiger politischer Roman ist das. Die deutsche Ausgabe ist bei Klett-Cotta erschienen, übersetzt von Eike Schönfeld. 320 Seiten hat das Buch und es kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einem Sachbuch aus der Feder der wohl berühmtesten feministischen Intellektuellen unserer Zeit, Judith Butler. Sie wird weltweit verehrt, ihre Studien zu Sex und Gender haben Philosophiegeschichte geschrieben, ja, und große gesellschaftspolitische Kontroversen ausgelöst. Und deshalb wird sie auch angefeindet, aggressiv bis ins Extrem. 2017 wurde sie auf dem Flughafen von Sao Paulo von einem Angreifer beschimpft und zusammengeschlagen. Ungeheurer Vorgang, der sie dazu brachte, ihr neuestes Buch jetzt diesen Anti-Gender-Gegnern zu widmen. Nun ist die deutsche Ausgabe erschienen unter diesem Titel »Wer hat Angst vor Gender? Eine Verteidigung und Einführung der Gender-Theorie in einem«. Und in unserem Studio ist unsere Kritikerin Susanne Billig. Ich grüße dich.
Hallo, guten Tag.
Fangen wir mal an mit dem, Susanne, was Judith Butler selbst als Position vertritt. Warum ist Genderforschung in Ihren Augen so wichtig? Arbeitet sie das in dem Buch heraus? Der Titel legt es ja nahe.
Ja, das fließt in jedem Kapitel ein, was ihr daran so wichtig ist. Im Kern vertritt sie eine Position, die sie Co-Konstruktion nennt. Also sie vertritt die Position, dass Geschlecht weder nur Natur ist noch nur Kultur, sondern dass Natur und Kultur, Biologie und Gesellschaft sich gegenseitig formen. Sie hatte auch alte Positionen verlassen, also sie ist auch selber lernfähig und sie sagt, der Körper ist keine starre Größe für sie, sondern der ist eben lebendig, reagiert auf die Umwelt, wird von der Umwelt, von sozialen Bedingungen geformt. Das macht uns keine Probleme, wenn es ums Gehirn geht. Wunderbar, das Gehirn wird durch die Umwelt mitgeprägt oder der Darm. Aber so wie es um die Geschlechtlichkeit geht, gibt es auf einmal eine große Empörung und Aufregung. Das zeigt eben, wie stark weltanschaulich diese Diskussion ist. Und für sie ist es so im Kern eine Frage intellektueller Redlichkeit, diese Komplexität anzuerkennen. Also stellen wir uns bitte nicht dümmer, als wir sind. Schauen wir auf diese Komplexität, nehmen wir die wahr und es geht auch um Freiheit und um Menschenwürde.
Nun spricht Judith Butler im Titel ihres Buches von Angst vor einem modernen Genderverständnis, wie sie es vertritt. Warum nicht Ablehnung oder Wut, sondern Angst?
Ja, die Angst wird geschürt, sagt sie. Die wird geschürt und instrumentalisiert als ein Werkzeug, um alte Ordnungen oder Machtstrukturen herzustellen. Da wird so ein Schreckgespenst aufgebaut, so ein Phantasma, sagt sie, dass angeblich unsere Familien in Gefahr sind, die Religion ist in Gefahr, nationale Identitäten sind in Gefahr. Und dahinter verbergen sich aber eigentlich tiefere Sorgen. Wir leben in Zeiten großer Umbrüche, großer Unsicherheiten, sozialer Wandel, klimatischer Wandel. Und da wird mit teilweise absurden Argumentationsmustern eben versucht, Ängste zu schüren. Beispielsweise, dass wenn Kinder in der Schule über queere Menschen etwas lernen, dann wird gesagt, dann könnten sie selber davon irgendwie affiziert werden. Da sagt Judith Butler, das ist absurd. Wenn ich den Goldfisch durchnehme im Biologieunterricht, werde ich auch nicht selbst zum Goldfisch oder zu den Nebenflüssen des Rheins oder sowas. Aber dieses Schreckgespenst ist eben nicht harmlos, sondern lenkt von den realen Krisen ab und legitimiert auch autoritäre Politik. Und wir sehen stark in den USA, Rechte werden eingeschränkt, Zensur, Ausgrenzung finden statt.
Ich habe sofort an Donald Trump gedacht, wie er immer gegen Wokeness und Gender wettert. Aber welche Akteure sind das aber trotzdem da im Hintergrund? Ich meine, wer schürt diese Empörungen und Ängste? Es ist ja nicht irgendwie nur so ein Ball, sondern das sind ja wirklich Kräfte.
Ganz genau. Und dem widmet sie wirklich auch den Großteil ihres Buches in mehreren Kapiteln. Das ist eben kein spontanes Phänomen, diese Angst, sondern da ist eine breite Allianz dahinter aus religiösen, politischen, medialen Kräften, die sich auch international vernetzen. Ganz bewusst, ganz vorne, muss man leider sagen, steht der Vatikan. Der hat schon in den 1990er Jahren vor einer angeblichen Gender-Ideologie gewarnt. Papst Franziskus, den wir in seinen späten Tagen alle so zu lieben begannen, der hat Gender, das wird ja immer so einfach auf dieses Schlagwort runtergebrochen, Gender mit der zerstörerischen Kraft von Atomwaffen verglichen. Da hat er sich hinverstiegen. Das wird von evangelikalen Gruppen aufgegriffen. Da kommt eben dieses ganze große Thema, unsere Kinder werden da hinein verführt. Rechtspopulistische Regierungen in Ungarn, in Italien nutzen diese Gender-Debatte, um von realen sozialen Problemen abzulenken. Und erstaunlich ist, dass die alle dieselben Narrative bedienen, bis hin zu Radikalfeministinnen, die das Frausein in Gefahr sehen, schließen die sich international zusammen und können dadurch ein riesiges Bündnis gründen.
Wenn das Thema Susanne so viele Konflikte auslöst, was wäre nach Meinung der Autorin denn ein Weg, konstruktiv damit umzugehen? Man, gibt es Bewegungen oder Ideen, die auch Judith Butler Hoffnung machen?
Ja, sie verweist auf Bewegungen beispielsweise in Argentinien und sie verweist auf die Wissenschaft, eine gute Wissenschaft. Sie verweist auf Intellektualität in einem guten Sinne. Wir müssen in der Lage sein, Komplexität wahrzunehmen, anzuerkennen, auch bei ganz anderen Themen. Auch der Klimawandel ist ein komplexes Thema und erfordert unsere ganze Geisteskraft. Und wir sollten uns eben mit den wahren Problemen auseinandersetzen, sagt sie, und Ängste nicht weiter schüren, sondern breite Bündnisse bilden, auch mit dem globalen Süden, wo es oft ganz andere Ideen von Geschlechtlichkeit gibt als nur dieses Mann-Frau-Bild. Und das ist eben ihr großes Plädoyer. Lasst uns Differenz aushalten, Unterschiedlichkeit und Bündnisse bilden.
Wer hat Angst vor Gender? Eine Verteidigung und Einführung der Gender-Theorie in einem. Das neue Buch von Judith Butler, jetzt in der Übersetzung von Katrin Harter und Anne Emmert bei Susanne bei Surkamp Berlin erschienen mit 512 Seiten für 24 Euro. Dank an Susanne Billig. Sie hat uns den Band vorgestellt.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Alltag ist trügerisch. Die unmenschlichen Zeiten des Krieges sind längst auch bei den Menschen angekommen, die ein vermeintlich beschauliches Leben fernab der Front führen. In seinem Buch Ginsterburg dokumentiert Arno Frank den schleichenden Einfluss der Nationalsozialisten. Morgen liest er in Neuss aus dem Roman, der in drei für den Faschismus entscheidende Jahre gegliedert ist.
Einmal 1935, das heißt, das Regime ist seit 2 Jahren an der Macht und beginnt Schrauben anzuziehen. Dann 1940, auch ein vergessenes Jahr, in dem man hätte glauben können, der Krieg sei gewonnen. Es lief alles sehr, sehr gut aus deutscher Sicht. Und 45 ist die Quittung.
Ginsterburg. Arno Frank liest morgen in der Stadtbibliothek in Neuss. Dirk Wesenburg aus Hannover. Das klingt maximal harmlos. Spätestens als Dirk Wesenburg aus Hannover aber mit Anfang 20 nach Wien zieht und sich fortan Tex Rubinowitz nennt, ist klar, harmlos ist diesem Mann nicht genug. Eine Ausstellung in seiner Geburtsstadt feiert den abgründig schrägen Humor, den der Cartoonist früh für sich entdeckt hat.
So derartig absurd und habe da halt eine Marktlücke entdeckt, ne? Beziehungsweise die Marktlücke hat mich entdeckt möglicherweise, also eben das Absurde.
Tex Rubinowitz absurd-komische Alltagsszenen zu sehen in der Ausstellung Kartoffeln machen Druck von unten bis zum 14. September im Wilhelm-Busch-Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover. Mit der Geburt ihres Kindes überkommt eine junge Frau die Angst vor der Sprachlosigkeit. In ihrer neuen Rolle als Mutter erkennt sie, wie stumm ihre eigene Mutter und ihre Großmutter im Leben stehen. Paulina Tschinskowskis Roman »Dem Mond geht es gut« ist ein poetischer Monolog, der Fragen nach Zugehörigkeit und Brüchen aufwirft. Und er ist eine Anklage der sprachlosen Mutter.
Manchmal winkst du, bevor du einen Satz überhaupt zu Ende gesprochen hast, noch bevor man dir folgen kann, ab, sagst, ach, ihr wisst schon. Nee, weiß ich nicht, Mama, sag doch, was du sagen willst, maule ich, wenn ich glaube, bereit zu sein, dich herauszufordern. In Wahrheit bin ich das nie. Ich weiß, dass wir dieses Gespräch zerknirscht beenden werden. Dabei ging es um nichts, um den rückläufigen Merkur, um Mondknoten, Legionellen, um irgendwas. Und du sagst, sei nicht immer so streng mit mir.
Paulina Tschinskowski liest aus »Dem Mond geht es gut«, morgen Abend im Zack in Düsseldorf.
Die Literaturtipps waren das von Jule Eickmann. Wo wir uns jetzt noch aufmachen, in den hohen Norden nach Finnland. Die Finnen werden ja regelmäßig zum glücklichsten Volk der Erde gekürt. Vielleicht liegt das auch an ihrer Leselust. Mitte Juni hat der Verband der finnischen Bibliotheken stolz verkündet, dass das vergangene Jahr 2024 erneut ein Rekordjahr gewesen sei. 4% mehr Buchausleihen als im Vorjahr. Und so geht das schon seit Jahren. Keine 6 Millionen Einwohner hat das Land, aber fast 75 Millionen Bücher werden entliehen. Wenn man das mal zum Vergleich mit Deutschland nimmt und pro Kopf runterrechnet, sind das 3-mal mehr als in Deutschland. Gunnar König hat da mal nachgefragt, war in Finnland auf Bibliotheksbesuch, ja, und nicht nur in den, oder überhaupt nicht in den Metropolen, sondern wirklich weit, weit weg, hoch im Norden, nördlich vom Polarkreis. Hören Sie mal.
Nina Sippola muss beim Rundgang immer wieder Plastikwannen voller Bücher umkurven. Ein Teil der Einrichtung ist hinter Abdeckplanen versteckt. Die Zentralbibliothek der nordfinnischen Stadt Rovaniemi werde nach 60 Jahren generalsaniert, entschuldigt sich Direktorin Sipola. Aber die außergewöhnliche Schönheit dieser vom finnischen Meister Alvar Aalto 1965 entworfenen Bibliothek wird selbst im Baustellenzustand deutlich. Kreisrunde Oberlichter erhellen den Hauptraum, die Lesesaalinsel ist eine halbe Treppe nach unten versenkt. Man möchte allein schon um der Architektur willen hierher kommen, und Sipola hätte gar nichts dagegen. Schließlich wollen Finnlands Bibliotheken mehr sein als Orte der Bücher und des Wissens, sagt sie und zeigt auf die Musikabteilung. Hier finden auch regelmäßig Veranstaltungen und kleine Konzerte statt. Musiker oder Bands stellen ihre Musik und Texte vor und berichten von ihrem Werdegang. Weiter hinten haben wir auch Seminarräume, die jeder für eigene Veranstaltungen oder Treffen buchen kann. Das muss gar nichts mit Büchern oder der Bibliothek zu tun haben. Landesweit besonders begehrt waren im vergangenen Jahr Kinder- und Jugendbücher. In Rovaniemi lag die Kinderbuchautorin Aino Haavokainen mit ihrer auch in Deutschland beliebten Tatu und Patu-Serie vorn, berichtet Nina Sipola. Wir hatten fast 460.000 Ausleihen in der Kinder- und Jugendbuchabteilung. Das ist enorm. Wir arbeiten viel mit Kindergärten und Schulen zusammen. Die werden regelmäßig von unseren Bibliothekarinnen besucht. Wir bringen dann Bücher mit, die wir Lehrern und Schülern empfehlen. Dieses Angebot kommt gut an. Schließlich haben Schule und Bibliothek das gemeinsame Interesse, die Lesefähigkeiten der Kinder zu fördern. Rovaniemi hat nur 65.000 Einwohner, aber außer der Hauptbibliothek in der Innenstadt gibt es drei weitere Stadtteilbibliotheken. Das gute Angebot sei eines der Geheimnisse des finnischen Bibliothekserfolgs, meint Sipola. In jeder Bibliothek im Land, egal wo, können Sie die gleichen Leistungen erwarten. Jedes Buch wird Ihnen besorgt. Die Nutzer können in Helsinki dieselben Filme online ausleihen wie in der Provinz. Ich glaube, das ist das Beste am finnischen Modell. Finnische Bibliotheken wollen Orte der Begegnung sein, so etwas wie kommunale Wohnzimmer. Wie das konkret aussieht, lässt sich 200 Kilometer östlich von Rovaniemi in dem 3000-Seelen-Nest Salla an der russischen Grenze beobachten. Die dortige Bibliothek steht den Nutzern 24 Stunden zur Verfügung. Sie können die Tür mit ihrer Mitgliedskarte öffnen. Man kann Fahrräder oder Tennisschläger mieten oder einen Karaoke-Kurs besuchen, berichtet die Bibliothekarin Suvi Seppele stolz. Manchmal kommen ältere Leute herein, die Probleme mit einer App auf ihrem Handy haben. Und dann versuchen wir zu helfen, auch wenn das mit Büchern oder Zeitungen gar nichts zu tun hat. Und häufig, so die Bibliothekarin, bleiben die Herrschaften dann noch für einen Kaffee und schauen sich um. In Salla ist die Bücherei längst ein Treffpunkt für alle. In der Ausleihe laufen gerade Bücher über die Wildjagdgut, bald beginnt die Jagdsaison. In der bibliothekseigenen Garage steht ein kleiner Bücherbus, mit dem die umliegenden Siedlungen versorgt werden. Mit dem zweiten Fahrzeug, einem PKW, werden Buchbestellungen gleich nach Hause geliefert. Finnlands Bibliotheken legen sich für ihre Nutzer ins Zeug. Aber eben nicht nur für die, sagt Salas Bibliothekarin Suvi Seppele. Natürlich bleiben die Bücher unser Kerngeschäft. Aber wir wollen mit unseren Angeboten auch die Nichtleser ansprechen. Die kommen dann auch gerne in unsere Bibliothek.
Die Finnen, sie lesen wie die Weltmeister. Mit dieser schönen Nachricht schließen wir die Bücher